Ja, ich werde jetzt im Gegensatz zu meinen Vorrednern im Sauseschritt ganz fachidiotisch erzählen, was wir im Fachbereich 1 zu Anti-Atom-Sachen gearbeitet haben. Als ich 1973 an die Universität kam, gab es die Physik schon und es gab dieses Dauerprojekt SAJU, was also sich um Arbeitsschutz und Umweltschutz kümmern wollte. Und ich hatte da noch nicht gehört, dass Atomenergie schädlich ist aufgrund meiner bisherigen Laufbahn, war aber ziemlich schnell überzeugt von den Argumenten und war dann insbesondere durch den Praxisbezug, den wir bekamen, sehr schnell der Meinung, dass man unbedingt dagegen etwas unternehmen muss. Es wandten sich dann nämlich an uns strahlengeschädigte Arbeitnehmer, also die zum Beispiel im Kernkraftwerk verstrahlt worden waren, dann Leukämie bekamen und bei ihren Arbeitgebern und bei den Berufsgenossenschaften also keine Chance hatten auf irgendeine Anerkennung. Und leider hat sich das Problem bis heute nicht besonders gut verbessert, aber das ist sozusagen eine Daueraufgabe dann geworden, die mich und die Mitarbeiter beschäftigt hat. Nächstes bitte. Jens Scheer ist hier zu sehen auf einer Demo in Brockdorf. Ich will damit nochmal darauf eingehen, dass es ein erklärtes Ziel war des Projektstudiums, mit Bürgerinitiativen zusammenzuarbeiten, also sozusagen Wissenschaft fürs Volk zu machen und die als Experten zu beraten und mit ihnen zusammen Probleme anzugehen. Die erste Gemeinschaftsarbeit, an der ich dann auch mitgemacht habe, war eben diese Art Bibel dann der Anti-Atom-Bewegung, 1975 erschienen. Und da ging es auch unter anderem sehr stark um die Fragen der Gefährlichkeit der Radioaktivität und der gesundheitlichen Wirkung. Und das ist dann ein Thema gewesen, mit dem ich mich dann vorzugsweise die nächsten Jahrzehnte beschäftigt habe. Nächstes, um unsere Erkenntnisse in populärwissenschaftlicher Form dann auch mitzuteilen, hat die Universität eine Reihe aufgelegt, Information zu Energie und Umwelt. Da haben wir unsere kritischen Beiträge veröffentlicht, und zwar auch ohne Zensur bis Ende, also ja, bis dann das Internetzeitalter sozusagen anfing, wo man sowas dann nicht mehr gemacht hat. Aber das ist also ein Werk von 1998, habe ich nur mal hingenommen wegen des Titels, die große Vertuschung, Zusammenhang zwischen Leukämie und so. Also die Uni hatte damit kein Problem, das muss man zu ihrer Ehre dann sagen. Aber hier im Fachbereich Physik, also Fachbereich 1 mit der Elektrotechnik bei mir zusammen, war das dann nach der Gegenreform außerordentlich unerwünscht. Aus diesem Projekt SAJU wurde dann eine sogenannte wissenschaftliche Einheit Kernstrahlung medizinische Physik. Und außer Jens Scheer und mir waren einige Hochschullehrer dann abgängig. Der eine, wie das typisch war, hatte einen befristeten Vertrag gehabt und die Universität hat dann so politisch unerwünschte Leute mit befristeten Verträgen schlicht nicht weiter beschäftigt. Und einer der Kollegen ist nach Nicaragua gegangen. Und dann waren wir beide dann allein. Und Jens Scheer hatte dann aber bekanntlich auch noch Berufsverbot bekommen. Die Mehrheit der Hochschullehrer entpuppte sich dann doch lieber als Anhänger der klassischen Universitätsstrukturen. Also ich rede jetzt von unserem Fachbereich. Und einige hatten große Wut auf die Anti-Atom-Aktivitäten und insbesondere auf Genscher, da der Fachbereich eben von Industriekreisen und Standesorganisationen wie zum Beispiel der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ständig angegriffen wurde. Und zudem hatte der Wissenschaftssenator gedroht, die ganze Physik aufzulösen, also wegen der Konflikte, wegen der Angriffe, sagte er, die kann auch weg und dann machen wir irgendwas anderes. Und deshalb musste gründlich aufgeräumt werden. Mit großer Beflissenheit strengten sich die Kollegen da an. Es gab einen Fachbereichssprecher, später wurden die ja alle dann Dekan genannt, der über 20 Jahre lang regierte. Auch die Elektrotechnik kam da nie dran, es war immer derselbe Physiker. Und es gab einen Mann für die Qualitätskontrolle. Das war der Kollege, der eine liberale Hochschullehrergruppe dann an der Universität gegründet hat. Für uns hieß das, dass unser Fach nicht mehr in die Reihe der Wahlpflichtfächer für das Diplom aufgenommen wurde. Also Studenten konnten bei uns nur noch Diplom- oder Doktorarbeiten machen, von denen ihnen aber abgeraten. Die anderen Kollegen sagten, studiert nicht bei denen, ihr kriegt dann keinen Job. Was natürlich auch irgendwo richtig war. Das Geld für unsere Ausstattung wurde im Vergleich zu den anderen halbiert. Und irgendwann hieß es, die Räume für unser gut ausgestattetes Radioaktivitätsmesslabor würden anderweitig gebraucht. Und die technischen Angestellten auch. Aber dann kam 1986 der Tschernobyl-Unfall und unser Messlabor wurde gebraucht, weil das Land Bremen gerade seins eingestellt hatte. Also es gab im Land Bremen keine Landesmessstelle und deshalb stiegen wir da auf zur Landesmessstelle für Radioaktivität und ich persönlich zu der wissenschaftlichen Leiterin derselben. Und dazu gab es einen Vertrag zwischen dem Gesundheitssenator und der Universität. Ja, und eine Besonderheit des Projektstudiums war ja gewesen die Interdisziplinarität. Und aus der Epoche erwuchs, dass eine Gruppe von Biologiestudentinnen sich entschlossen bei uns, also formal natürlich in ihrem Fachbereich, ihre Diplomarbeit zu machen und ein sehr, sehr wichtiges Verfahren zur retrospektiven Dosisbestimmung, also eine Möglichkeit zu schaffen, in Personen nachträglich festzustellen, ob sie verstrahlt worden sind. Wir hatten als Physiker immer als Defizit empfunden, dass wir sozusagen nicht biologisch-medizinisches Handwerk hatten, um noch besser die Fragen der Strahlenbedingtheit von Umwelt- und Arbeitsplatzschäden zu erfassen. Und das war eine tolle Sache, denn wir konnten dann diese biologische Dosimetrie, die darauf beruht, dass man in weißen Blutkörperchen, also in Blutproben, ganz bestimmte Chromosomenaberrationen, die strahlenspezifisch sind, nachweisen kann, fortlaufend benutzen und hatten durch diese Landesfunktion auch gewisse Mittel, sodass dann auch zwar nicht gerade sehr üppig, aber doch diese Messmöglichkeit, diese Diplomandinnen, die dann also ihr Diplom gemacht haben, auch tatsächlich bei uns weiterarbeiten konnten. Und damit waren wir sozusagen eine Anti-Atom-Gruppe mit einer ganz einzigartigen Ausstattung. Also es gab an anderen Universitäten sicher auch kritische Professoren, aber da geschah das dann mehr, das waren dann mehr Einzelkämpfer und die Anti-Atom-Gruppen, das waren mehr studentische Gruppen, die aber dann eben nicht solche Ressourcen besaßen. Und bereits vor Tschernobyl hatten wir uns mit kindlichen Leukämiefällen beschäftigt, die aufgetreten waren. Erstens in Rheinland-Pfalz bei einer ehemaligen Uranmine und Aufbereitungsanlage. Und wir hatten auch einen Mediziner, der bei uns seine Doktorarbeit machte. Und ein zweites Projekt war in Niedersachsen, in Sittensen. Dort hatte sich ein Leukämie-Cluster gezeigt, was aufgeklärt werden sollte. Und da ließ sich nachweisen, dass übermäßiges Röntgen die Ursache war. Und wir waren da befasst, konnten auch diese mit der biologischen Dosimetrie tatsächlich so eine Verstrahlung nachweisen. Offiziell wurde das allerdings nicht anerkannt, obwohl wir das, wie wir das dann immer gemacht haben, in der Peer-Reviewed-Literatur also auch veröffentlicht haben. Und dieser Mediziner hat damit auch an der Universität Marburg mit Summa Cum Laude promoviert, immerhin. Ja, und dann nächstes bitte trat 1990/91 diese besonders auffällige Leukämieerhöhung bei dem Atomkraftwerk Krümmel auf. Krümmel, also da an der Nordseite gelegen, gehört zur Stadt Geestacht und die ist wiederum so ungefähr 30 Kilometer südlich von Hamburg. Und da sieht man die Elbe fließen. Rechts von diesem KKK, das ist das Kernkraftwerk, steht GKSS, da war eine alte Kernforschungsanlage situiert. Oder die ist auch noch, aber heute ist es angeblich keine Kernforschungsanlage mehr. Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schifffahrt. Und das ist die Institution, die dieses erste atomgetriebene Handelsschiff, die Gorch-Fakko oder wie die hieß? Otto Hahn. Otto Hahn, ja, ist ja Gorch. Also gebaut hatte, mit einem Kernreaktor eben drin. So, und ich wurde, ja, das Auffällige an diesem Ding war eben dieser, ich habe da die Jahreszahlen dran, 90, 91, also die ersten Fälle ganz direkt gegenüber den beiden Anlagen und in diesem Dorf, was ich da südlich, das ist der Niedersachsen, die südliche Elbseite, hinzieht. Eigentlich ein sich selbst erklärendes Phänomen, wenn man weiß, dass Leukämie typisch ist für Strahlen und kleine Kinder am empfindlichsten sind und alle anderen Parameter, Altersverteilung, Geschlechtsverteilung, waren auch strahlentypisch. Natürlich wurde gesagt, dass das nichts mit Strahlen zu tun haben kann. Aber es gab in Schleswig-Holstein, das ist die nördliche, also das Land Schleswig-Holstein fängt da an und die Reaktoraufsicht ist in Schleswig-Holstein, gab es den Energieminister Günther Jansen, das war ein erklärter Atomgegner und er wollte das tatsächlich aufklären und deshalb setzte er eine Kommission ein, wo Kritiker und Bürgerinitiative die Mehrheit, die Stimmenmehrheit hatte. In Niedersachsen wurde auch eine Kommission eingesetzt, weil da die Betroffenen, zunächst Betroffenen wohnten. Und ich war dann Mitglied in diesen beiden Kommissionen über etliche Jahre. Leider stürzte dann der Günther Jansen über die Barschel-Affäre. Unser Nachfolger Klaus Möller war Aufsichtsratmitglied bei Preußen Elektra. Das war die damalige Betreiberfirma von KKK und der hatte kein Interesse, sich da mit der Atomlobby anzulegen und auch nicht die offensichtlichen Versäumnisse der Aufsichtsbehörde hinterfragen zu lassen. Es zeigte sich bald, also bundesmäßig wurde das sowieso nicht unterstützt. Der Klaus Töpfer, heute viel geehrte Umweltschützer, war damals unter der Kohl-Regierung Umweltminister. Und er sagte, das müsste sich wohl um eine Viruserkrankung handeln. Und auf die erstaunte Frage von Journalisten sagte er, das hätte die Strahlenschutzkommission gesagt. Das ist die Beraterkommission des Bundesumweltministers und die ist bis heute auf dem Standpunkt geblieben, dass Atomkraftwerke, also im Normalbetrieb, keine statistisch erkennbaren Erkrankungen hervorrufen. Ja, so, die Arbeit in diesen Kommissionen war dann schwierig, weil es erkennbar war, dass die Politiker, die Regierenden in den Ländern das Problem möglichst schnell loswerden wollten. Und mit der Begründung, sie haben alles überprüft, leider konnten sie die Ursache nicht finden. Und um das doch am Laufen zu halten, gab es erstens das Problem, dass immer neue Fälle in den folgenden Jahren auftreten, die oberhalb des Erwartungswerts waren. Und wir haben uns bemüht, ich habe dann einfach dieses ganze Projekt als mein Forschungsvorhaben auch an der Universität eingeplant. Und wir fanden dann eine ganze Menge, nämlich ungenehmigte Emissionen des Kraftwerks, und schließlich auch ein Unfall im September 86, an dem offensichtlich, versuche das mal ganz kurz zu machen, an dem es eine radioaktive Wolke nachweislich auf dem Gelände dort gestanden hatte. Und diese radioaktive Wolke, das sollte angeblich natürlichen Ursprungs sein, was aber vollkommen unsinnig war. Das Problem, was wir hatten, war das Bock- und Gärtner-Problem. Also dieselbe Aufsichtsbehörde, die zusammen mit den Betreibern diesen Unfall vertuscht hatte, war diejenige Instanz, die die Aufklärung betrieb. Ja, da mussten wir immer unsere Sachen vortragen. Und die haben dann geprüft, ob das richtig sein kann. Und so ging da so nach der Methode, haltet den Dieb. Also wir waren voreingenommen, weil wir bekannte Anti-Atom-Leute waren. Unsere Expertisen waren deswegen natürlich nicht objektiv. Deshalb mussten sie geprüft werden und die Prüfung nahm dann die Aufsichtsbehörde selbst vor und die fiel dann immer anders aus. Und wenn sie was anderes fand, das ging dann so, entweder hat es einfach abgestritten oder sie hat es manipuliert und gefälscht. Dafür haben wir Beweise, die wir auch veröffentlicht haben. Das war so einer, will ich jetzt aber gar nicht genau drauf eingehen. Dann waren unsere Sachen widerlegt. Also es gab nicht sozusagen die dritte Instanz, die einen oder gegen die anderen, sondern wir waren dann widerlegt. Und natürlich gab es bundesweit auch niemand, der uns da unterstützt hat oder keine Institut, was bereit war, unsere Sachen wirklich objektiv nachzumessen und so weiter und so weiter. Und schließlich sind wir dann entnervt, also diese Kommission in Schleswig-Holstein ausgetreten und den Abschlussbericht, ich habe da verschiedene Papiere mitgebracht, den können Sie dann nachlesen. Dann gab es ja diese Plutonium-Affäre, die hier im Lande Bremen hohe Wellen schlug, 1998. Wir hatten in Dachstaub Plutonium und Americium, ein Transuran gefunden. Und ich hatte eine Auswertung an die Bürgerinitiative geschickt in einem Brief. Und wir waren so begeistert, dass wir endlich die Alpha-Strahler, die wir suchten, gefunden hatten. dass wir das veröffentlicht haben. Und dann rief aber das Wort Plutonium, löst also da ein riesen Tamtam aus. Ein Mitarbeiter des Messlabors, der Leiter des Messlabors, hatte im Auftrag der Bürgerinitiativen 4 Analysen angefertigt und 4 Plutoniumanalysen. Und die eine war missraten. Ich hatte mit ihm darüber gesprochen. Das war ausgerechnet die Kontrolle. Das war von einem Haus in Bremen. Und als jetzt diese Wellen so hochschlugen, behauptete der, ich hätte einen Messwert unterschlagen. Und eigentlich meine These zu beweisen. Und darauf witterte also mein Dekan die Gelegenheit, mir einen Fälschungsprozess, also am liebsten hätten sie mich bei der DFG wegen Fälschung von Forschungsergebnissen verurteilen lassen. Das hat dann aber nicht hingehauen. Ich konnte dann in den Kommissionen zeigen, dass die Analyse tatsächlich unbrauchbar war und dass ich der Bürgerinitiative das auch nicht vorenthalten hatte. Aber der Rektor machte dann eine Presseerklärung, in der mein unwissenschaftliches Vorgehen rügte, und mein Fachbereich setzte eine Expertengruppe ein, die sich beim Energieminister Schleswig-Holstein für mich entschuldigte. Das geschah alles, ohne mich dazu angehört zu halten. Inzwischen hatte ich mich mit einem Nervenzusammenbruch verabschiedet. Kam dann aber wieder. Das Gute an der Plutonium-Affäre war, dass eine andere Gutachtergruppe hinzustieß, die sich mit Kernbrennstoffen in Hanau beschäftigt waren. Und wir kamen dann zusammen zu dem Schluss, dass dieser Unfall nicht im Kernkraftwerk, sondern in der GKSS stattgefunden hatte, dass sie dort Experimente gemacht hatten mit einem Sonderkernbrennstoff, bei dem Fusion und Fission, also Spaltung und Kernverschmelzung zusammen zur Energiegewinnung benutzt werden sollten. So, und die Kommissionen wurden aufgelöst, weil sich keinerlei Hinweise leider auf irgendeine Ursache ergeben hatte. Die Atomlobby konnte trotzdem sich nicht zurücklehnen, weil ja dann noch die große allgemeine Studie in Deutschland durchgeführt worden auf Druck der IPPNW, der Ärzte gegen den Atomkrieg, hat das Bundesministerium eine Studie vergeben, die überprüfen sollte, ob es einen systematischen Zusammenhang gibt zwischen deutschen Kernkraftwerken im Normalbetrieb und Leukämie in der Umgebung. Und siehe da, dieser systematische Zusammenhang wurde auch gefunden. Aber bis heute wird bestritten, dass es was mit Strahlung zu tun haben kann. Und deshalb ist das noch ein offenes Problem. Vielen Dank.